MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Er wird auch Wonnemonat genannt oder ganz früher auch Blumenmond. Der Mai ist eben der Monat, in dem alles wächst und blüht und der Winter einfach endgültig verloren hat. In der katholischen Kirche wird der Mai aber auch der Marienmonat genannt. Willi Witte hat sich damit beschäftigt, was Maria und der fünfte Monat im Jahr miteinander zu tun haben.
Die Idee selbst ist uralt. Schon bei den Römern war der Mai der Fruchtbarkeitsgöttin Maia gewidmet, erklärt Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher.
Und in christlicher Zeit hat man dann die Mutter Gottes, also die wichtigste weibliche Figur in der christlichen Kirche, als Patronin des Monats Mai genommen, weil auch sie für Fruchtbarkeit und Blüte und eine gute Ernte steht. Und da haben sie die Maria um Schutz dafür angefleht.
Schließlich war Maria für die katholische Kirche nicht irgendjemand, gibt der Leiter des erzbischöflichen Archivs Roland Götz zu bedenken.
Maria hat durch ihre unüberholbare Nahbeziehung zu Jesus als ihrem Sohn immer schon in der heiligen Verehrung eine besondere Stellung gehabt. Und da kommen ihr auch andere Heilige und mögen sie auf Erden noch so hohe Ämter gehabt haben, nicht nach.
Und deshalb haben auch die bayerischen Adligen die Mutter Gottes um Schutz angerufen, allen voran der bayerische Herzog Maximilian I., der einen regelrechten Kult um Maria startete.
Herzog Maximilian hat im Jahr 1616 die Madonna durch das Aufstellen der großen Figuren der Münchner Residenz zur Schutzfrau seines Landes erklärt. Und dieser Titel, dass Maria in besonderer Weise die Beschützerin, sogar die eigentliche Herrscherin Bayerns ist, das kommt in seiner Amtszeit am Anfang des 17. Jahrhunderts wiederholt vor.
Seine Verehrung für die Patrona Bavaria ging so weit, dass Herzog Max sogar seinen Sohn Ferdinand mit zweitem Vornamen Maria taufen ließ, was damals eher unüblich war. Und Brauchtumsexpertin Dorothea Steinbacher ergänzt, auch in politischen Notzeiten rief der Herzog die Gottesmutter an.
1638, das war die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, da hat er gelobt, wenn Landshut und Residenzen und in München von schwedischen Plünderungen verschont bleiben würden, dann würde ein gottgefälliges Werk tun und das gottgefällige Werk entstand wiederum daraus, dass er die Maria geehrt hat mit der Mariensäule auf dem Marienplatz.
Hier in München fand 1841 auch die erste Maiandacht statt. Abgesehen davon ist es um das Brauchtum im Marienmonat Mai eher dürftig bestellt. Dorothea Steinbacher erklärt das so.
Es gibt natürlich unglaublich viele Marienheiligtümer, Marienwallfahrtsorte. Aber für Wallfahrten hat man gar nicht viel Zeit gehabt und für sonstige Feste zu feiern, weil einfach wahnsinnig viel zu tun war. Draußen die Felder zu bestellen, den Garten wieder zu bestellen, das Vieh auf die Weide zu treiben.
Und dennoch haben sich Wallfahrten und Maiandachten in vielen Pfarreien bis heute gehalten. Vielleicht auch, weil ein gekröntes Haupt sich noch einmal extra für Maria ins Zeug gelegt hat.
1916 hat der letzte bayerische König Ludwig III. Den Papst gebeten, Maria offiziell mit einem eigenen liturgischen Fest als Schutzfrau Bayerns auch verehren zu dürfen. Das wurde genehmigt.
Seitdem steht der 1. Mai in den liturgischen Kalendern der bayerischen Bistümer als das Fest Marias, der Schutzfrau Bayerns. Willi Witte für das MKR.
Vor kurzem wurde Pfarrer Schießler die Frage gestellt, ob denn die Erstkommunion eigentlich noch zeitgemäß ist. Was für Pfarrer Schießler heutzutage bei der Erstkommunion wichtig ist und warum er schon seit vielen Jahren diese anders gestaltet, hören Sie in der heutigen Folge von Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Manchmal fühlt man sich wirklich wie ein Prophet im eigenen Land. Man arbeitet schon seit Jahren nach einem bestimmten Muster, setzt neue Vorstellungen um, erntet dafür auch mächtige Kritik. Diese legt sich dann wieder, es kehrt wieder etwas Ruhe ein, aber keine Umkehr und schon gar nicht ein Eingeständnis der eigenen Kurzsichtigkeit. Und die Erde dreht sich doch. Jetzt an diesen Sonntagen zu Pfingsten hin finden wieder Land auf Land ab die feierlichen Erstkommunionen statt. Wir kennen alle die Bilder von unzähligen, festlich gekleideten Kindern mit ihren Kommunionkerzen, die Mädchen mit Haarkränzchen, die Buben im sportlichen Anzug. Sie marschieren auf in einer großen Prozession und nehmen zum ersten Mal alle gemeinsam, ohne Unterschied, manchmal sogar einheitlich gekleidet, in togaartigen Kutten an der Eucharistie teil. Jawohl, feierlich sieht's aus, das stimmt. Aber ist's auch wirklich allen feierlich zumute, frage ich mich. Jetzt flattert mir ein durch und durch richtiger Kommentar aus einer katholischen Redaktion in die Hand, wo es darum geht, ob diese Erstkommunionfeier, so wie wir sie aus unserer Kindheit noch kennen, überhaupt zeitgemäß sein kann. Alle diese Kinder werden, so der Kommentator, einfach durch dieselbe Erstkommunionvorbereitung geschleust, garniert mit viel Mal- und Schreibwerkzeug, biblischen Geschichten, von denen wir selbst reden, davon ausgehen, dass sie die Kinder und ihren Eltern ganz sicher kennen müssen. Dabei wissen wir doch im Grunde genommen viel zu wenig vom religiösen Leben der Kommunionkinder und ihrer Familien. Jedes Kind hat seine eigene Geschichte und Herkunft, seine Grundlagen und vor allem Möglichkeiten. Religiöse Erziehung heute ist doch keine einheitliche Veranstaltung mehr, wie wir sie noch kannten. Natürlich werten wir nicht in der Gemeinde, ob wir die Familien aus dem Gottesdienst kennen oder bei anderen Pfarreiveranstaltungen schon einmal gesehen haben. Sind sie deshalb religiös weniger wert? Andere sind schon lange mit dabei, machen bei unserer Kinderkirche und im Kinderchor mit. Was können wir denen noch tun für ein Fest der Erstkommunion? Fragen wir uns das? Wenn es wirklich so viele Wege zu Gott gibt, wie es Menschen gibt, dann gibt es doch auch genauso viele Wege zur Erstkommunion, wie es Kommunionkinder gibt, dachten wir uns damals. Reagieren wir endlich darauf, individualisieren wir unsere Erstkommunion-Katechese, so der flammende Appell des Artikels. Die Zahl der Kinder sinkt ohnehin Jahr für Jahr. Fragen wir doch einmal die Eltern, was sie von uns brauchen, damit sie dieses Fest feiern können und was wir dazu beitragen sollen. Wir müssen weg von der Jahrgangskatechese, vom Weißen Sonntag als einzigen Termin und von diesem Einheitsbrei. Die Kinder sollen zur Erstkommunion gehen, wenn sie es wollen und wenn sie soweit sind. Wenn wir gefragt werden, dann helfen wir. Alles andere macht schon längst keinen Sinn mehr. Vor über 10 Jahren haben wir in meiner Pfarrei mit diesen Fragen und diesen Überlegungen begonnen und sie umgesetzt. Da hat es diesen Artikel noch nicht gegeben. Wir haben begonnen, genau so zu denken und uns auf die Kinder, auf die Erstkommunionkinder und auf ihre Familien einzustellen und so dann dieses Fest zu gestalten. Wir waren es einfach leid, dass dieses erste richtige Fest der Kinder, das sie doch selber mitgestalten sollen, so ein Großaufmarsch wurde, der immer mehr zur seelenlosen Veranstaltung mutierte und das einzelne Kind dabei unterging. Hinzu kamen die Terminprobleme, andere Erstkommunionen in der Verwandtschaft standen an und so weiter und so weiter. Als wenn es unsere Veranstaltung wäre und nicht die der Kinder. Ganz einfach war das. Es ist deren Erstkommunion bei uns, Rede. Sie, Kinder und Eltern, sie suchen sich schon seit vielen Jahren bei uns einen Sonntag nach Ostern aus, der ihnen passt. Absolute Individualisierung war das Motto, genau wie der Artikel es fordert. Maximal 4 bis 6 Kinder, die gemeinsam in einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst mit ihrer Gemeinde zur Erstkommunion gehen. Ohne großes Prozedere, keine langwierigen Proben, keine minutiösen Vorbereitungen, kein Auswendiglernen, kein Abfragen, keine übermäßige Nervosität, die dann von unserer Seite dann auch noch gefördert werden sollte. Es geht nur um die Handvoll Kinder, in ihren individuellen Outfits, mit ihren selbstgebastelten Kerzen und in ihrer Sprache sollen sie diesen Gottesdienst mitgestalten, Fürbitten sprechen, Wünsche ausdrücken. Die Kinder stellen sich zu Beginn vor, erzählen von sich, ihren Wünschen und Träumen, vor allem aber ihrer Freude auf diesen großen Tag heute, welche Gäste sie eingeladen haben, mit wem sie heute feiern dürfen und was sie für Ideen für ihre Zukunft haben. Sie feiern einfach, zusammen mit uns, ihre Gemeinde. Sie müssen keinen Sitz-, Geh- oder Stehplatzordnung beachten. Sie stehen mit mir direkt am Altar und sind, wie es so schön heißt, mittendrin statt nur dabei. Es gibt keinen Grund für Aufregung, für Tuschelei, für Starrerei. Sie dürfen ganz mit im Geschehen dabei sein. Es sei nicht mehr so feierlich, hieß es anfangs als Kritik. Für wen sollte es eigentlich feierlicher sein, frage ich mich. Für die Gemeinde als Zuschauer? Wo es doch um die Kinder geht, zu 100%. Wir spielen hier doch nicht Theater. Wir wollen eine lebendige Gottesdienstgemeinde sein. Ist so eine Erstkommunion erst dann feierlich, wenn die Anzahl groß genug und die Kinder möglichst gleichgeschaltet vorbereitet sind? Eine Stadt ist nicht lebendiger, wenn es viel Autoverkehr gibt, sondern wenn echte Begegnungsräume für die Menschen in der Stadt entstehen. Das wäre so im Vergleich. Jahre vor diesem Appell konnten wir das bei uns umsetzen und heute sind alle sehr zufrieden damit. Klar, die Trefferquote, was den Kirchgang nach der Erstkommunion betrifft, ist auch nicht größer als früher. Aber die Kinder und ihre Familien, sie sprechen wir ganz bestimmt individuell und persönlicher an. So zumindest klingen die Rückmeldungen, die wir dann bekommen. Naja, da bekommt der Prophet dann doch auch einmal recht. Er hat's verdient, denke ich mir. Mehr aber haben es unsere Kinder verdient. Diesen Kindern wünsche ich alle eine wunderbare, unvergessliche Erstkommunion und uns allen eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge des Podcasts Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle, hier bei uns im MKR und natürlich überall jederzeit da, wo es Podcasts gibt. In 2 Monaten von Oberfranken nach Mittelitalien und das zu Fuß, öffentlich oder per Anhalter, das ist das Projekt von Hubert Hunstein. Er ist Schmied aus dem Erzbistum Bamberg und pilgert gerade nach Rom. Im Gepäck hat er ein selbstgeschmiedetes Kreuz und das will er Papst Franziskus schenken. Mein Kollege Corbinian Bauer, der hat ihn auf der Durchreise durch München getroffen.
Die Touristen auf dem Münchner Marienplatz bekommen gleich doppelt etwas geboten. Oben am Rathausturm das weltberühmte Glockenspiel und unten neben der Mariensäule Hubert Hunstein. Der großgewachsene Mann trägt traditionelle Handwerkskleidung, einen Filzhut und eine Kreuzskulptur an einem rund 2 Meter langen Zwetschgenstab. Das noch größere Original hatte Hunstein 2013 für eine Kirche in seiner oberfränkischen Heimat geschmiedet.
Und in genau demselben Jahr ist Papst Franziskus ernannt worden. Und ich wollte mich damals schon auf den Weg machen und ihm das Kreuz von Muggendorf als kleines Kreuz, habe das geschmiedet, habe es seit 2014 in der Werkstatt hängen und habe es als Ferula eben dann ausgeführt und wollte es ihm gern bringen und schenken.
Ferula, so heißt der Bischofsstab des Papstes. Um Hunsteins Kreuz aus dunklen, miteinander verflochtenen Metallstäben windet sich ein goldfarbener, stilisierter Christus. Seinen Schmiedehammer hat Hunstein zwar immer in der Tasche, arbeiten will er auf der Reise aber nicht.
Da mein Reisebudget auch knapp ist, bin ich auf die Gastfreundschaft unterwegs angewiesen. Das ist jetzt dasselbe wie auf der Walz. Also ich hänge ein bisschen davon ab, dass die Leute mich aufnehmen, versuche auch unterzukommen. Und ja, wenn es mal gar nicht geht, dann muss ich ein bisschen mit dem Zug überbrücken. Hier in Bayern ist es jetzt leicht mit dem Deutschland-Ticket, aber ansonsten spannend wird es jetzt dann in Österreich und in Italien.
Von Bamberg ist Hunstein über Würzburg, Augsburg, Freising und Eichstätt nach München gekommen. Danach geht es über Regensburg und Passau nach Linz, Salzburg und Innsbruck weiter. In der Schweiz steht Chur auf dem Programm. Und dann folgen unter anderem die italienischen Bistümer Mailand, Modena, Florenz, Pisa und am Schluss Rom. Wann genau er wo sein wird, weiß Hunstein aber nicht. Er will flexibel sein und sich auf die Menschen auf dem Weg einlassen.
Also ich freue mich auf Begegnung oder wünsche mir Begegnung, bin offen für Gespräche und das Ziel ist eben eigentlich die Begegnung, weil mein Kreuz, auch die Kreuzdarstellung, auch die Begegnung ein bisschen mit im Blick hat und das Verbindende eben da ganz große Rolle spielt.
Die ersten Wochen auf der Reise haben ihm aber schon Lust auf mehr gemacht.
Also es ist jetzt schon ein unheimlicher Pool an Erfahrungen und an Begegnungen, auch mit sprachlich. Also ich werde überall angesprochen und das ist ja genau das, was ich wollte und das haut voll hin. Das Einzige, was momentan noch ein bisschen hapert, ist der Kontakt mit den Bistümern. Da stelle ich halt fest, das sind leider halt einfach Verwaltungsapparate und es ist schwierig. Also es ergeben sich jetzt mehr mit dem Volk, mit den Menschen, als wir mit den Bistümern.
Auch ob er seine Ferula, seinen selbstgeschmiedeten Bischofsstab, am Schluss dem Papst überreichen kann, weiß Hunstein nicht. Notfalls, sagt er, lässt er sie einfach im Petersdom liegen. Mit einem Zettel für Papst Franziskus. Corbinian Bauer für das MKR.
Nur noch ein paar Tage, dann geht's für die bayerischen Schülerinnen und Schüler in die Pfingstferien. Für die meisten vermutlich das Highlight schlechthin. Kein Wunder, endlich Ferien und Freizeit. Für meinen Kollegen Ivo Makota sind die Schulferien aber nicht das Highlight. Er hat ein etwas anderes, denn er war am Wochenende in der Münchner City unterwegs und hatte da auch ein ganz besonderes, ja, zufälliges Erlebnis, das er uns jetzt erzählen wird.
Das Highlight der Woche. Hallo und Servus, ich bin Ivo Makota, Radiomoderator und Projektleitung hier im MKR. Ja, mein Highlight der Woche war der Besuch auf den Hinterhof-Flohmärkten letzten Samstag in Sendling und im Glockenbach. Jetzt nicht, weil ich ein Schnäppchen gemacht habe, nein, letzten Samstag haben wir unsere alten Nachbarn getroffen, die schon seit über 10 Jahren ins Salzburger Hinterland gezogen sind. Was für ein Zufall und was für eine Freude. Wir hatten früher immer richtig guten Kontakt, was oftmals, ja, so Tür an Tür nicht immer der Fall ist. Bei uns war das immer alles ziemlich vertraut und familiär, wie man sich das eben nur wünschen kann. Völlig egal, ob man auf den Kleinen der Nachbarn aufgepasst hat, weil die Mama plötzlich krank geworden ist, man sich gegenseitig bekocht und dann gemeinsam was zu Abend isst. Egal, wir waren irgendwie immer wie eine Familie. Leider mussten wir da alle weg, da das Leben so seine Wege hat. Wir haben auch immer noch in den ersten Jahren telefonisch oder per Internet Kontakt gehalten. Aber irgendwie hat es nie wirklich geklappt, dass wir uns länger sehen oder auch gar treffen. Vielleicht, weil die Angst da war, dass man sich nicht mehr versteht oder sich das vielleicht eingebildet hat. Aber als wir uns letzten Samstag an der Klenzestraße getroffen haben, war die Freude riesig. Wir sind den ganzen Tag gemeinsam über den Flohmarkt gezogen, haben alte Geschichten erzählt und uns immer wieder zwischendurch was Leckeres zu essen besorgt. Wir haben zwar kein Schnäppchen gemacht letzten Samstag, dafür aber jede Menge toller Hinterhöfe und vor allem wieder eine alte, tolle Freundschaft entdeckt, die so viel, viel mehr ist als all der Kram, den es da zu kaufen gab. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.